Am letzten Spieltag des Jahres geben die Clubs in der Super League nochmal alles. Und sie zeigen dabei, was sie in den letzten Monaten so sehr ausgezeichnet hat. Der FC Thun gewinnt, darf sich völlig zu Recht Wintermeister nennen und hat schon lange keine Angst mehr vor dem M-Wort.
Da haben wir die Möglichkeit, auf Meistertitel zu spielen. Wir werden auf Meistertitel spielen.
Der FC Basel schießt gegen Servette zwar ein Tor, kriegt die nötigen PS aber immer noch nicht auf den Rasen.
Fällt ein bisschen der sechste Gang in unser Spiel.
Und die Young Boys müssen nach 9 Gegentoren innerhalb von 4 Tagen eines feststellen.
Jetzt sind wir im Boot, aber wir werden sicher wieder aufstehen.
Das ist die 322. Ausgabe der dritten Halbzeit, dem Fußballpodcast von Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Ich bin Tilman Pauls, ich bin heute für die Winterpausenfragen zuständig, aber für die Wintermeisterantworten habe ich mir Unterstützung ins Studio geholt. Thomas Schifferle steht wie immer neben mir und Thomas, die Super League hat sich in die Winterpause verabschiedet. Ich nehme an, das heißt für dich nicht, dass es keinen Fußball mehr gibt. Steht ein Boxing Day an in der Premier League oder machst du tatsächlich mal eine Fußballpause in den nächsten Tagen?
Nein, nicht ganz. Und der Boxing Day ist eben auch nicht mehr das, was er schon war, weil es ist ein einziger Match, der stattfindet. Der Boxing Day ist eben am Freitag. Es gibt aber die rechtlichen Gründe, dass Sky verlangt, dass man Samstag spielt. Sonst so viele Spiele am Samstag sind, aber es ist ja gleich, ob jetzt Freitag oder Samstag gespielt
wird. Aber es hat mir United gegen Newcastle ist sicher was, was dir entsprechen könnte.
Das könnte mir sicher entsprechen. Das ist völlig richtig.
Ich sehe schon, du hängst wahrscheinlich 3 Tage am Stück vom Fernseher und guckst englischen Fußball an.
Das Spiel ist aber am 26.
Ja, okay.
Dominik Wiemer ist bei uns. Dominik, wir haben eine gewaltige Winterpause von 24 Tagen, bevor es wieder losgeht, am 14. Januar mit dem Nachtragsspiel aus diesem Jahr noch. Schon sehr, sehr kurz die Pause dieses Mal.
Ja, definitiv. Liegt natürlich auch an der WM, die wird kommen. Letztes Jahr hat man immerhin am 15. Dezember ist fertig gewesen. Jetzt ist es ja wirklich mehr oder weniger schon Weihnachten. Und es ist immer noch gespielt worden. Dann sind ein paar Tage Pause, aber dann geht es schon wieder mit dem Training weiter. Und dann, ja, Mitte Januar geht es wieder los. Also es ist schon so, dass man irgendwie gerne mal ein bisschen mehr Pause hat. Aber du, das ist halt heutzutage so mit Passi so.
Oliver Gut ist auch bei uns. Olli, gibt es für dich eine Fußballpause? Gibt es irgendwelche Ersatzsportarten? Darts ist in den letzten Jahren gerne genannt worden.
Also Darts wird es nicht sein, ist eine gute Frage. Also,
irgendein Jass-Turnier, was bei dir ansteht?
Ja, kann schon sein. Ja, ich jass sicher am 30. Dezember, das ist so mit der Verwandtschaft. Aber
mit der Verwandtschaft trotzdem, wird trotzdem um Geld gejasst, oder wie?
Nein,
oder?
Das wird nicht um Geld gejasst. Nein. Das ist am Donnerstag.
Kannst du kurz sagen?
Das ist strafbar.
Kannst du kurz sagen, wie steht dein Konto für dieses Jahr?
Oh, das ist, wir zahlen immer gerade aus, ich habe keine Ahnung. Ja, okay. Also, da wird einfach Geld im Prinzip das ganze Jahr hin und her geschoben und irgendwann machen wir einmal eine Jassreise. Aber ich überlege mir, vielleicht die Premier League zu schauen, was ich schon lange nicht gemacht habe. Ich müsste aber zuerst noch herausfinden, wo und wie, dass ich das kann, muss ich ganz ehrlich sagen.
Thomas kann dir sicher den einen oder anderen Hinweis geben, wo man das schauen kann.
Wenn spielt Sunderland?
Am Samstag, glaube ich. Ich weiss, das Spielplan nicht auswendig.
Das musst du wissen.
Nein, das muss ich nicht wissen. Es ist einfach, auf Sky kannst du alles schauen.
Gut. Das wird schon mal eine Challenge in dem Fall.
Liebe Grüße an Sky für die Gratiswerbung. Genau. Und ich würde sagen, bevor wir noch weiter über Sunderland und die Premier League reden, kommen wir doch zum Sunderland der Schweizer Super League.
Das ist immer so eine Sache, oder? Wenn wir vor der Champions League dann zumal hätten gesehen, wir kommen in die Champions League, wären wir eingebuchtet worden. Und wenn wir vor einem Jahr gesehen hätten, im Jahr sind wir Wintermeister genauso. Also bin ich einfach ein bisschen vorsichtig mit realistisch. Was ist schon realistisch? Also nach dieser Vorrunde dürfen wir, glaube ich, jedes Wort ins Mund nehmen. Aber das machen wir jetzt nicht. Einfach geniessen, cool bleiben, erholen und dann weiter Vollgas geben.
Das war Andres Gerber, der Präsident und Leiter Sport des FC Thun, nach dem 4:2 von Thun gegen den FC Zürich. Und Thomas, der FC Thun verabschiedet sich als Wintermeister in die Pause und mit einer Leistung, die nochmal so eine schöne Schleife an das Jahr macht. Mit einem 4:2, was mal 0:2 war zwischenzeitlich, aber dann souveräner Sieg am Ende trotzdem.
Perfekt zusammengefasst. Das ist, die erste Halbzeit war nicht speziell gut von Thun, kann man sagen. Haben auch ein bisschen mitgeholfen bei dem Gegengoal. Aber die zweite Halbzeit war dann also schon sehr sehenswert gewesen. Der Druck, den die Mannschaft entwickelt hat, hat selbstverständlich auch im einen oder anderen Fall von einem Fehler von einem Zürcher profitiert. Aber ich muss sagen, vor dem Fernsehen, ich habe richtig den Plausch gehabt an dieser Leistung von Thun in der zweiten Halbzeit.
Dominik, unter anderem in der Berner Zeitung oder im Thuner Tagblatt konnte man lesen, der Wintermeistertitel, es ist fast noch das größere Märchen als damals das Champions-League-Märchen. Würdest du das auch so sehen? Hast du das Gefühl, es ist fast noch überraschender, es ist noch größer als damals?
Ich kann verstehen, wie man zu dieser Aussage kommt. Oder man ist ja auch immer, man neigt dazu auch immer, das, was jetzt gerade ist passiert, ein bisschen grösser zu sehen als das, was früher passiert ist. Ich meine, aber der Club hat sich völlig verändert. Der Club, der dann in die Champions League kam, vor 20 Jahren, ja, der hat, ich meine, das Lachenstadion. Also da ist sogar die Schütze in Winterthur dagegen ein Stromstadion. Also muss man sagen, irgendwie das Budget, Jahresbudget war dann 2,5 Millionen gewesen. Also es war ein Club, der mehr so einem Amateurclub hat gehandelt, wo natürlich überhaupt, dass er in die Champions League kam, das war ja wie ein Wunder gewesen, gegen einen dazumal noch ein grosses Dynamo Kiew unter anderem. Aber dazu hat es ja auch schon die Saison vorher gebraucht, oder? Wo man ist zweit geworden, wenn ich mich nicht irre. Also da davor ist ja jetzt haben wir anfangs eine halbe Saison gespielt und es sieht sehr vieles gut aus bei Thun, aber sie müssen ja das überhaupt mal noch bestätigen. Also insofern wäre ich in dieser Hinsicht schon vorsichtig.
Aber es war jetzt sehr ein unqualifizierter Vergleich mit der Schützenwiese. Nein, entscheidend ist ja, dass der FC Thun heute stabil ist und der FC Thun früher noch, das ist noch ein alles wirklich Handglismen gsi mit einem sehr impulsiven Präsident und die Strukturen haben nicht so funktioniert und darum ist ja der Club nachher auseinandergebrochen im Moment vom grössten Erfolg.
Ja, darum sind ja all die Champions League Millionen in der kürzesten Zeit irgendwo versickert, oder?
Olli, ein Satz in der Analyse von unserem Kollegen Adrian Horn ist, dass der FC Thun sich dadurch am meisten von der Konkurrenz abhebt, dass man nie ein gewisses Level unterschreitet. Das trifft es logischerweise sehr, sehr gut, aber tut man damit Thun auch ein bisschen Unrecht, dass man sich nicht alleine darauf konzentriert, aber dass man das so als größtes Merkmal raushebt.
Ja, vielleicht ist es nicht das größte Merkmal, vielleicht ist es Solidarität, oder? Das halt wirklich, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich sind Fußballer auch beim FC Thun ich AGs. Aber es ist halt schon irgendwie auf einem anderen Niveau und das Ganze von 11 Freunden müsste sein und so. Das ich habe das Gefühl, das spürt man aus der Ferne. So kommt es für mich über. Man stellt nicht sein eigenes Ego im Vordergrund. Natürlich hilft es, wenn du am Anfang ein Match gewinnst und merkst, hey, man kann etwas erreichen, dass die Solidarität vorhanden ist. Aber ich glaube, das spielt eine grosse Rolle und dann glaube ich schon auch, aber ich will das jetzt nicht gewichten im Vergleich zu dieser Aussage von Adi Hahn, dass da mehr Qualität rum ist in dem Kader, als man vermutet hat am Anfang der Saison. Also, wenn ich auch an den Meistertitel von St. Gallen denke, im 2000, wenn mich nicht irre, das ist auch lang her, da hat man vor der Saison auch nicht gesagt, die werden Meister. Und die Spieler, die dann dort in dem Kader waren, wenn man dann über die ganze Karriere schaut, merkt man dann schon an, das sind dann nicht einfach irgendwelche Freizeitkicker gewesen, die da mitgemacht haben, sondern die haben zum Teil schöne Karrieren gemacht. Ich denke, das wird, wenn jetzt Thun das so weiterzieht, zumindest, auch hier beim einen oder anderen der Fall sein.
Jetzt musst du aber den Jüngeren von uns zumindest so zwei, drei Namen aus dem Kader von St. Gallen sagen, weil ich bin zum
Charles
Beispiel
Amoa, Zellweger, was haben wir noch gehabt dort? Innenverteidiger, der nachher zu Basel ist, der
Zwissig,
genau.
Der beste Goalie-Sonat zum
Beispiel. Der Jörg Stiel, selbstverständlich. Ja, also wir wissen schon noch zwei, drei.
Oh, no, danke, alles klar.
No, also Thomas könnte noch mehr aufzählen. Contini war im Kader.
Dreifach Nationalspieler Contini, ja. Genau.
Gut, danke. Jetzt habe ich auch so ein ungefähres Bild davon, wo wir uns bewegen.
Aber das stimmt ja schon. Sie haben eigentlich wirklich, sie haben die Ausreißer gegen Abend, die Ausschläge gegen Abend, die haben sie ja wirklich eigentlich nicht gehabt. Und ich habe ja vor einer Woche noch gesagt, ich denke, für sie kommt jetzt wirklich die Winterpause zum rechten Zeit. Also sie haben dort nur noch zwei Matches oder, von fünf gewonnen gehabt, oder? Und tun sich jetzt trotzdem noch einmal wirklich stark in die Winterpause verabschieden. Das spricht echt für die Stabilität, die sie haben. Und die nicht zwar nur auf dem Platz, sondern eben auch die mentale Stabilität. Es gibt keine Mannschaft, die mehr Punkte hat geholt nach Rückstand, oder? Also man liegt auch da daheim gegen FCZ 0-2 zurück zur Pause und dann kommt die wirklich eindrückliche Antwort, anders kann man es nicht sagen. Und ich meine, wenn man dann einen Tag später auf IBE schaut, wie die auf ein 0-2 in Lugano reagiert haben, ja, da liegen halt schon Welten dazwischen.
Ja, und wenn du natürlich sagst, nur noch zwei Matches von drei gewonnen, also Ich meine, wenn sie das weiterhin nachher nur noch zwei Matches von drei
gewinnen. Nein, von fünf,
Entschuldigung, ja. Dann bin ich, habe ich falsch verstanden. Ja, aber eben, sie haben keine Böse gehabt. Sie haben zwei Niederlagen nacheinander. Das haben sie in dieser Saison, glaube ich, zweimal jetzt. Oder? Also das ist schon eine bemerkenswerte Stabilität. Und die Aussage von Adrian Horn stimmt sicher insofern, also dass es ein Merkmal ist. Ja,
absolut,
das ist
ganz
klar. Und eben, sie sind... Ich meine, die zwei Mannschaften, da kannst du St. Gallen echt rein nehmen, die an der Spitze stehen von dieser Tabelle, sind nicht wahrscheinlich die talentiertesten Mannschaften gewesen oder Kader gewesen, die am Start sind in diesem Halbjahr. Aber die solidesten sind es definitiv gewesen.
Und was dann zu Mentalität einfach noch dazu kommt, Dominik, ist dann auch also einfach Sportchefarbeit bzw. Kader. Wenn man sieht, Imeri kommt rein, Ibai kommt rein. Okay, Fabio Fair ist jetzt nicht der große Name, aber der schießt dann auch noch ein Tor. Also es ist dann schon auch im Kader nicht nur individuelle Klasse vereinzelt da, sondern auch einfach Breite.
Ja, und ich meine eben, Trimer ist so ein Beispiel, oder? In drei Jahren in Bern mehr oder weniger einzige Enttäuschung, hat man immer ein bisschen davon geredet, er selber auch, dass er so ein bisschen Mühe hatte mit dem Konkurrenzkampf, wo, dass er eigentlich wie nicht eine schlechte Leistung hast können, erlauben und der ist schon wieder, oder wenn sie es erst erlaubt, hast du schon wieder Angst müssen haben, dass du den Platz verlierst, oder? Mit dem ist er auch nicht zu Schlag gekommen. Und jetzt blüht er wieder auf, oder? Jetzt zeigt er wieder, warum dass er eigentlich dann, wo er IB geholt, vor, ja, was ist jetzt, 3,5 Jahre, ja, ist ja einer der spektakulärsten Spieler gewesen in der Schweizer Liga. Und jetzt langsam, ich meine, hier Anlaufzeit bekommen, aber jetzt langsam zeichnet es sich aus. Und ich meine, das Füßchen, das er hat, wo man, das sieht man ja gegen FCZ. Es gibt nicht viele Spieler in der Schweiz, die so ein feines Füßchen haben wie
er. Aber wenn er das selber so sagt, stellt sich bei ihm selber natürlich dann schon auch die Frage, wird er letztlich ein Provinzkönig ohne jemanden wollen, zu nahe treten bleiben in seiner Karriere oder kann man den dann auch nochmal irgendwie bei Basel testen oder wo auch immer. Also habe ich dann meine Zweifel. Und es gibt so Spieler, oder? Ja. Wo mit dem einfach, wenn sie vor 30'000 spielen, geht es nicht. Und wenn sie eine andere Konkurrenzsituation haben in der Mannschaft.
Es liegt wahrscheinlich vor allem an ihm, weil eben also über die Qualität müssen wir ja nicht reden. Aber ja, wenn er das, wenn er irgendwie das abstellen kann und den Druck ausblenden kann.
Mentaltrainer hat er.
Was ich noch spannend finde, oder? Ich glaube schon, Thun hat jetzt noch einmal den, wirklich den Schlussspurt in die Winterpause gebraucht, oder? Dass sie auch selber daran glauben, mal, es ist ja wirklich möglich, dieses Jahr Meister zu werden. Und ich glaube schon, das gibt jetzt so eine gewisse Ruhe für den Wind, weil, sind wir ehrlich, also da werden Clubs kommen, da werden Clubs versuchen, den einen oder anderen die Spiele zu holen. Ich meine, es gibt Junge, wie der Eichmuth, wie der Meichtri, wo zwar jetzt gerade kürzlich den Vertrag wieder dort noch ein paar Jahre verlängert hat, aber trotzdem, wo an Wossen wecken. Und dann gibt es natürlich auch den einen oder anderen Routinier, der ja eigentlich jedem Team in dieser Super League aktuell wird gut an. Ich denke da in erster Linie an Leonardo Bertone, oder? Und ich glaube schon, wenn es jetzt knapp Vorsprung wäre, oder man hat sich nur noch gerade so knapp in die Winterpause hinein gerettet, hat der eine oder andere vielleicht überlegt, da kann ich aber dann mehr verdienen. Ja, ich mache jetzt den Schritt, weil das hier wird nichts. Aber jetzt muss man 100%ig den meisten Titel gewinnen und jeder von diesen Spielern wird sich ganz genau überlegen, diesen Winter, ob er den FC Thun jetzt schon verlässt oder ob er nicht lieber noch bis in Sommer zu
warten. Was habe ich das richtig verstanden? Jetzt muss man 100%ig den meisten Titel gewinnen?
Nein, daran glauben, dass man einen Kack gewinnt.
Das ist etwas anderes.
Merci, hast mich darauf eingelassen.
Ja, und aus Sicht von der Konkurrenz muss man sich natürlich auch überlegen, wenn die finanziellen Verhältnisse so unterschiedlich sind, oder? Also sag jetzt mal als Basel oder als IB, vielleicht auch als Lugano, ob das nicht ein nicht wirklich netter Move wäre, wenn man einen Spieler sieht bei Thun, der vielleicht könnte reinpassen, dass man den weghält und so der FC Thun natürlich schwächt. Weil ich glaube, ernst als Titelkandidat nehmen auch die der FC Thun, wenn sie nicht genau verstehen, warum jetzt die vor ihnen liegen.
Was man zum Thema Ruhe sagen muss, Thomas, Thun geht jetzt mit 40 Punkten in die Pause. In den letzten beiden Saisons haben 47 Punkte gereicht, um in die Top 6 zu kommen. Also wenn es so bleibt, dann reichen eigentlich 3 Siege Thun jetzt im neuen Jahr. Also logisch ist es jetzt, kann es nicht mehr das Ziel sein, nur die Top 6 zu erreichen, aber logischerweise gibt es auch Ruhe.
Ja, natürlich gibt es Ruhe, aber ich meine, sie haben dem unfassbaren Druck, den wir da in dieser Sendung vor zwei Wochen aufbauen haben, mit der Prognose, jetzt sagt du einen offiziellen Titelkandidat, haben sie eindrücklich, trotz der Heimniederlage gegen St. Gallen. Aber wie sie, das ist das Entscheidende. Ich meine, sie haben zweimal ein BSK, Resultat BSK, und sie haben sich immer daraus befreit. Das ist auch nie Unruhe aufgekommen, das macht der Club aus. Das ist ganz anders in Bern oder Basel oder Zürich. Lugano ist auch sehr ruhig immer geblieben, obwohl es nicht gut gelaufen ist am Anfang. St. Gallen hat eine Ruhe. Das spürst du halt einfach. Wenn im Verein in der Ruhe ist, das überträgt sich auf die Mannschaft. Es ist nicht so, dass wenn die Mannschaft gut ist, funktioniert der Verein, sondern zuerst muss der Verein funktionieren, dass die Mannschaft kann erfolgreich spielen.
Das ist natürlich auch Vor- und Nachteil, oder? Oder sagen wir es mal so, die Unruhe, die kommt ja zum Teil auch von aussen, oder? Und die Unruhe kommt daher, dass es halt ein grosser Club ist, der sehr viele Leute interessiert und bewegt, wie es halt in Basel der Fall ist oder in Bern bei Ibe. Und das weiss ich halt schon, beim FC Thun haben sie auch jetzt in diesem Herbst schon ein bisschen damit Mühe gehabt. Es spielt eigentlich eine sensationelle Vorrunde, aber sie merken halt trotzdem, es ist schwierig. Viele fahren trotzdem von Interlaken weiter über Thun nach Bern, oder? Und wenn man aber jetzt so ein bisschen auf den Zuschauerschnitt schaut, ich glaube, jetzt sind es wieder 9'000 gegen ja. FCZ, klar. Hilft natürlich, kommen da irgendwie 2'500 aus Zürich. Aber auch da ist sich schon ein bisschen etwas am Bewegen. Ich meine, der Zuschauerschnitt ist aktuell irgendwie 8'500. Ich weiss noch früher, vor 6-7 Jahren, wo man ja auch eine ziemlich gute Rolle können spielen in der Super League, wären wir schon zufrieden gewesen, wenn man irgendwie 6'500 hatte.
Ja, aber weißt du, das ist natürlich jetzt, du kannst jetzt nicht etwas aufholen in einem halben Jahr, was sich vor über viele, viele, viele Jahre eingespielt hat. Die Leute, das sind dann in dem Fall einfach traditionelle IB-Fans, weil es dort erfolgreicher war und Thun ist in der Challenge League rumgegurkt. Also du kannst nicht erwarten, dass innerhalb von einem halben Jahr einen IB aufgibt und jetzt nur noch Thun schauen.
Nein, klar nicht, oder? Und insofern würde natürlich ein Meistertitel könnte extrem viel auslösen, oder?
Aber Stadion wird auch mit einem Meistertitel nicht grösser.
Nein, ja, das muss ja nicht. Das ist ja die richtige Grösse. Ich meine, wenn man einen fixen Zuschauerschnitt hat von so 8'000-9'000, ich meine, das ist schon finanziell. Es sind dann natürlich Welten dazwischen, wenn man 2'000 weniger Zuschauer hat im Schnitt.
Neben dem 4:2 gegen den FCZ verabschiedet sich Thun auch, du hast es angesprochen, Dominik, mit 4 Vertragsverlängerungen in den Winter. Ethan Maestri hast du angesprochen, der Vertrag ist bis 2030 verlängert worden. Torhüter Niklas Steffen bis 28 mit Option und dann wahrscheinlich noch wichtiger, Andres Gerber und Sportchef Dominik Albrecht, die beide ihre Verträge bis 29 verlängert haben. Und Andres Gerber hat es auch angesprochen im Interview, hat gesagt, das ist bewusst, das ist ein Signal an die Spieler, an den Staff, an die Fans, an die Sponsoren. Hier soll Ruhe herrschen, hier soll vor allem Kontinuität herrschen.
Ja, und die zwei gibt es ja eigentlich einfach als Duo, oder? Also der Albrecht hat einmal mehr oder weniger als Praktikant angefangen als vom Gerber, oder? Das war ja früher ein Spitz-Uni-Hockeyspieler, der sich dann mehr oder weniger, wo er denkt, ja, ich habe früher gerne Managerspiel gespielt auf dem PC und so, ich würde eigentlich gerne so ein bisschen das Fußballbusiness einsteigen, hat sich mehr oder weniger blind beworben beim Andres Gerber, ist dann so, ja, zuerst, ich glaube, er war Praktikant gewesen, ist dann so langsam zur rechten Hand aufgestiegen, wo so die administrativen Sachen hat erledigt, Vertragswesen und so weiter. Und wo der Gerber Präsident ist worden, ist er als Sportchef nachgerückt und hat natürlich zum Teil schon ein bisschen auch Mühe damit gehabt, dass er halt im Schatten vom Gerber steht. Der Andres Gerber ist die grosse Figur in Thun, er ist die Identifikation, der Sympathieträger und der Albrecht ist halt ziemlich farblos, aber auch er hat sich jetzt so in den letzten paar Monaten, Jahren einen gewissen Respekt auch verschafft und insofern, ja, es macht nur Sinn, verlängern beide gleichzeitig, das ist einfach ein Duo.
Und Thomas, wenn das 4:2 für die Ruhe beim FC Thun spricht, dann spricht das 2:4 aus Sicht des FCZ für das, was da in den letzten Tagen mal wieder los war. Der FCZ bleibt sich auch treu von dem, was wir bisher in der Saison oder in dem Jahr gesehen haben. Es war dann durchaus turbulent und nicht unbedingt auf dem Rasen, sondern daneben.
Ja, in beiden Beziehungen, oder? Also das ist so, es hat passt. Es zeigt, wie instabil das Ganze ist, wenn du derart einbrichst, wie der FCZ eingebrochen ist in dieser zweiten Halbzeit. Es passt, es ist wirklich noch so viel im Argen in dem Verein, in dieser Mannschaft. Nur weil jetzt der Malinovic weg ist, ist nicht alles plötzlich super aufgestellt.
Und Olli, Miloš Malenović ist nicht nur weg, also am Freitag war er so halb weg oder drei Viertel weg. Da hat man mitgeteilt, dass man sich von ihm trennt, aber dass er in einer nicht exekutiven Rolle vielleicht noch im Mandatsverhältnis angestellt sein könnte, aber er ist in der Medienmitteilung dazu gar nicht groß, hat gar nichts Großes dazu gesagt und dann ist eigentlich 24 Stunden später nachgereicht worden, okay, ja, also wir lassen es, es ist alles, das Kapitel ist beendet.
Aber Thielmann, das wäre wie man dir sagt, du darfst jetzt den Podcast nicht mehr moderieren, aber wenn du willst, darfst du ihn noch jeden dritten Montag schneiden.
Also. Ja gut, aber dann könnte man das ja am Freitag mal ausdiskutieren und eine Medienmitteilung
machen. Das ist halt wie vorgeschoben, der sieht es ein bisschen anders aus, wenn du es offiziell vorstellst.
Es sind ja rechtliche Schwierigkeiten und es geht ja, also es kann ja gar nichts anders sein als das und es geht darum, wie kommt man definitiv aus dem Vertrag raus, wie viel Geld wird das noch kosten, um den Malen abfinden. Ich meine, das am Freitag, das Kommunikat, das ist so auf dieser Form, das ist nichts anderes als eine Lotlösung gewesen. Und wenn du dann das Kommunikat 24 Stunden später liest, ist also viel unterkühlter. Kannst du jemanden nicht mehr abservieren.
Gut, in dem sind sie ja Meister im Abservieren, kommunikativ abservieren. Das können sie selten mehr als 5 Sätze.
Ich finde es super, oder? Du willst mir eine Frage stellen und die anderen antworten.
Ja, so ist es, Oli.
Wir haben einfach gewusst, dass du bei dir keine Substanz kommst. Darum haben Dominik und ich dir rausgeholt.
Wenigstens erzähle ich keinen Scheissdreck. Also, was bei Malenovic ist, ich glaube auch, da hat es auch keine Kommunikation mehr gegeben, wenn es darum gegangen ist, wie gehen wir aus dieser Geschichte raus, sondern das ist eine einseitige Sache von Seite der FCZ, wie es in der Regel ja sowieso der Fall ist. Und ich kann mir vorstellen, die Luft war dann ziemlich dick gewesen. Man hat dann nochmal geschwind vielleicht das Telefon in den Tank genommen und dann Malenovic hat gesagt, lasst ihr mir in die Schuhe.
Vielleicht haben auch einfach die jeweiligen Anwälte das Telefon in die Hand genommen.
Genau. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es eine Trennung in Minne ist.
Bemerkenswert ist, Thomas, der Name Claudio Cisullo war mir vor ein paar Wochen noch kein Begriff und ich glaube den meisten auch nicht. Und jetzt sieht man irgendwie die Spiele, jetzt sitzt er plötzlich da, wo Miloš Malenović vor ein paar Tagen noch gesessen hat und jetzt steht sein Name unter der Medienmitteilung. Dabei, er ist noch gar nicht Verwaltungsrat, sondern wird erst im Januar gewählt. Aber das ist schon sehr bemerkenswert, in welchem Tempo er jetzt da offensichtlich eine sehr zentrale Rolle eingenommen hat in dem Club.
Das ist völlig richtig. Du stellst Fragen so, oder dass man eigentlich gar nicht mehr groß mehr
Thomas, siehst du das auch so?
Nein, es ist wirklich, also ich möchte mich jetzt nicht daran erinnern, dass jemand unterschrieben hat mit designierten Verwaltungsrat in einem Kommuniqué. Ja, und zeigt die zentrale Bedeutung, die der Mann schon bekommen hat.
Aber
er wird sicher auch finanziell ganz wichtig werden für Canepas, damit sie nicht alles allein tragen müssen.
Aber es ist ja typisch für Canepas, oder? Jedes Mal oder, kommt jemand Neues und dann wissen sie sich ja mehr oder weniger Hals über Kopf in den verlieben. Genau. Okay, vielleicht verlieben ist jetzt nicht das richtige Wort, aber du wisst, wie ich es meine. Also es ist überhaupt nicht überraschend.
Nein, es ist wirklich, das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst. Das habe ich ja schon ein paar Mal geschrieben. Er kann sich unglaublich schnell verlieben, aber er kann sich auch unglaublich schnell wieder entlieben. Oder? Malenovic ist ein absolutes Paradebeispiel.
Ja, aber das ist doch eine sich ständig wiederholende Geschichte, einfach jetzt ein bisschen auf einer anderen Ebene. Und das ist ja auch ein das Problem von dieser Clubführung namens Canepa, dass jetzt wieder jemand kommt, der ganz sicher gewisse Fähigkeiten hat, sicher in einem anderen Bereich als der Miloš Malenovic, der im wirtschaftlichen Bereich soll schauen, wie ist der Club irgendwo aufgestellt, was sind Nachfolgelösungen, whatever. Und jetzt aber schon wieder so ins Zentrum drum rückt, oder?
Ja, aber das ist FCZ.
Aber das ist nicht gut, oder? Und man fragt sich auch, sucht der Mensch, der da gekommen ist, die Aufmerksamkeit? Und auch das, wenn es so wäre, ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen im Sinne von einer konstruktiven Zukunft.
Aber du weißt, wie der Fußball funktioniert oder wie die Leute funktionieren, wenn sie im Fußball reinkommen. Da sind es vorher niemand. Und kaum sind sie, haben sie irgendein Funktionli im Fußball, dann haben sie eine Bühne. Oder ich, für mich immer noch ein Paradebeispiel in dem Fall ist der Peter Wittmer. Das war ein absoluter Superanwalt, der den Holocaust-Deal ausgehandelt hat für die Schweizer Regierung. Niemand hat das ihn gekannt. Ein Top-Wirtschaftsanwalt bei einer Top-Kanzlei in Zürich. Dann wird der GC-Präsident. Und plötzlich hat der Peter Wittmer eine Öffentlichkeit, die er vorher nie gehabt hat. Der nie ein Interview gegeben hat, ist selbst ein kleinster Lokalradioreporter hinten reingelaufen, um ein Interview zu geben. Und das ist das, was der Fußball mit jemandem macht.
Aber muss er das machen?
Nein, man kann sich dem verweigern, also, aber es ist trotzdem die Gefahr, dass das passiert, ist einfach sehr gross, weil es eine Emotionalität gibt, weil es halt einfach ganz auf ganz billige Art oder auf einfache Art eine grosse Bühne gibt und die Bühne gefällt dann den Leuten halt einfach.
Ich erinnere mich bei der Geschichte an den Namen Roland Heri. Die FCB-Fans werden sich erinnern, aber jetzt sind wir ganz woanders gelandet, wo wir eigentlich
hinwollen. Ja, aber das ist auch so einer, ja.
Aber ich staune noch ab deiner Aussage, Thomas, oder? Das ist jetzt so bei Malenovic schnell gegangen. Jetzt vielleicht die letzten Tage ist es plötzlich schnell gegangen, aber eigentlich ist es ja viel zu lang.
Das ist völlig richtig.
Er hätte viel früher seine Liebe müssen entziehen.
Das ist völlig richtig, aber wenn dann einmal der Punkt gekommen ist, dann geht es extrem schnell. Oder? Das hast du recht, er hätte vielleicht schon vor 2,5 Jahren reagieren können.
Ja, und jetzt die Trainerwahl Hediger, die man zuletzt getroffen hat, ist vielleicht noch etwas vom Besseren gewesen, egal wie es jetzt rauskommt.
Ja also, gut, man Hediger jetzt Bilanz anschauen von ihm, ist jetzt auch nicht unbedingt so, dass man gerade einen Vertrag bis 2027
geben muss. Nein, überhaupt nicht. Aber
11 Punkte, 9 Spiele, oder?
Ja, 11 Punkte, 9 Spiele, das ist für den FCZ okay.
Wenn es richtig ist, wenn ich es richtig nachschaue, dann sind es 10 Spiele und 11 Punkte, macht es nicht besser.
Also gar jetzt, okay, das kann sein, ja.
Ja, aber er hat ja doch hinten raus mal ein Match gewonnen oder 3 in Serie. Also ja, so viele Trainer gibt es nicht, die 3 Ligaspiele in Serie gewonnen haben in dem halben Jahr.
In jedem Fall ist es eine spezielle Konstellation auch da, weil er war ja traditionell allein durch seine Spielerkarriere sehr nah bei Miloš Malenović. Er bleibt jetzt aber, ist Cheftrainer geworden, Miloš Malenović geht. Hast du das Gefühl, das könnte auch irgendwie für Probleme sorgen oder hast du das Gefühl, dass die zwei sich oder dass Dennis Hediger sich im Grunde von Miloš Malenović emanzipieren kann oder muss jetzt in dem Fall?
Ja, er muss und ich gehe davon aus, dass er das auch der Führung zu verstehen gegeben, dass er das auch wird machen, oder? Dass er schlussendlich jetzt auf sich selber schaut. Ich meine, wenn er zu verstehen gegeben, dass er sehr weiterhin unter dem Einfluss steht von Malenovic, dann wäre es auch zur Trennung gekommen und das wäre eigentlich die weniger überraschende Lösung von dem Ganzen. Also sind wir ehrlich, auch das Kommuniqué raus ist gegangen am Freitag, hat man gedacht, jetzt kommt auch sehr wahrscheinlich der Glion oder Hediger. Aber nein. Aber insofern finde ich so, es macht auch durchaus Sinn, weil einiges, was ja jetzt eingeleitet wurde, ist, dass man die auf die eigenen setzt, wie man die einbauen will, die Art und Weise, wie man Fußball spielen will. Für das steht natürlich der Hediger schon. Also er steht natürlich schon auf eine gewisse Art, auf eine Fortsetzung von diesem Weg. Und insofern, denke ich mir, macht es durchaus Sinn, gibt mir ihm jetzt die Chance.
Man hat aber am Freitag zuerst den Hediger bekannt gegeben und dann den Malenovic, nicht umgekehrt.
Okay, aber wenn es halt davon durchsickern, sagen wir es mal so, oder?
Sieht von euch irgendjemand eine naheliegende Lösung, was den neuen Sportchef des FCZ angeht? Oder wird das wahrscheinlich eher ein überraschender Name sein?
Ich meine, es sind ja schon Spekulationen, sind ja schon betrieben worden mit Jurendic oder Carlos da Silva, der in Lugano abserviert worden ist. Ich hätte es da wirklich kein Gefühl. Ich könnte jetzt dir da nichts sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Jurendic Reto geht. Ich denke, der tendiert eher, nochmal in der Bundesliga zu bleiben, weil man ja jetzt gesehen hat, in Augsburg, es ist nicht ganz alles so schlecht gewesen, was er gemacht hat in den letzten Jahren.
Ich würde sagen, dann gehen wir ein Spiel weiter und kommen zu den Young Boys.
Ja, wir werden sicher auf allen Positionen die Augen offen behalten. Es ist so, dass wir nie ausgeschlossen haben, Wintertransfers zu machen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt in den letzten 2 Transferfenstern relativ viel gemacht, viel frisches Blut reingeholt. Und darum es wird sicherlich nicht 10 Transfers geben in diesem Wintertransferfenster. Das ist auch klar. Also, ich glaube, dieser Mannschaft tut auch Stabilität gut, die Kontinuität gut. Aber es kann sein, dass der eine oder andere Impuls von außen wird nötig sein. Und dann werden wir das machen, wo wir überzeugt sind davon, dass sie es nach vorne bringen.
Das war Christoph Spiecher nach dem 0-3 der Young Boys gegen Lugano, nach einer komplett verunfallten Woche und vor einer Winterpause, wo er, wie er sagt, keine 10 Transfers tätigen wird, aber es wird sich was tun, Dominik, vor allem wenn man guckt, was die Defensive angeht mit 9 Gegentoren innerhalb von 4 Tagen.
Ja, es muss sich eigentlich etwas tun. Also ich meine, die Abwehr hat jetzt in diesem Match eigentlich das letzte Beispiel geliefert. Warum? Also es war ja wirklich verheerend gewesen, wie einfach, dass man die Goal wieder kassiert. Schon nur das frühe 0-1, ja, wo der Behrens einfach in Mitte wirklich mehr oder weniger frei kann einköpfeln. Das 2-0 vom Steffen, also ein einziger langer Ball, der ist völlig, aber wirklich völlig frei und kann allein auf das Goal ziehen. Also das gibt es ja eigentlich gar nicht. Also das lernt man ja wirklich im Amateurbereich. Also das lernt man bei den Junioren oder sagen wir dritte, vierte Liga. Das kann ich mich noch genug gut erinnern. Dann sagt der Trainer, hey, wenn da einer hinter den Ball hat und es ist nicht Druck auf dem, dann müssen ein Kalbverteidiger absetzen. Lustigerweise, der Einzige, was er gemacht hat, war der 17-Jährige, oder im Wamba. Du dann halt blöderweise so zu Offside aufheben. Und die anderen sind irgendwo das rumgeschwirrt. Also insofern, ja, die Abwehr, aber auch die Mannschaft hat jetzt wirklich in den letzten Tagen Auflösungserscheinungen gezeigt, in der Art und Weise, wo man halt schon muss sagen, da kann man nicht einfach wieder einfach so probieren, weitermachen und sagen, ja, die Mannschaft braucht Stabilität. Nein, ich glaube schon, die braucht deutliche, oder die braucht Impuls.
Aber braucht sie hinten, oder? Nicht vorne. Also, man hat immer noch am meisten Goal geschossen, glaube ich.
Nein, also klar, also ich finde auch, das Verteidigen fängt ja schon auch ganz vorne an. Also ich würde jetzt da nicht die ganze Schuld auf die Abwehrspieler schieben, ob die, obwohl die natürlich schlecht aussehen. Ich meine, das erste Beispiel ist der Wüthrich, der ja eigentlich letzten Sommer ist gekommen, zurück ist gekommen nach Bern. Eigentlich in Hoffnung, dass er die Abwehrprobleme kann lösen kann. Ich meine, schon letzte Saison war die Innenverteidigung eine Tourbaustelle, mehr oder weniger. Und da hat man natürlich die Hoffnungen drin gehabt. Man hätte ja eigentlich müssen wissen, dass er verletzungsanfällig ist. Das ist ja bekannt. Zweimal ist ein Transfer von ihm in die Bundesliga im Medizintest erst gescheitert. Er hat eigentlich gute Leistungen gezeigt im Sturm Graz. Und prompt ist er dann eigentlich auch in dieser Vorrunde relativ lang ausgefallen. Ich habe gefunden, der Start dann ist noch gut gewesen. Aber jetzt zuletzt ist er natürlich auch völlig ungenügend gewesen und ist halt auch ein Symbol. Oder eigentlich der die Abwehrprobleme zu lösen, ist Teil, und zwar ein grosser Teil von diesem Problem.
Thomas, Ibe hat 38 Gegentore bekommen und kann froh sein, dass es den FC Winterthur noch gibt. Man hat mehr Gegentore als GC, als Servet, als alle da hinten drin.
Ja, meine Winterthur macht es eigentlich gar nicht so schlecht. Die führen extrem viel Ranglischen an. Also,
Und sie sind in Schlagdistanz zum großen Ibe. Also.
Ja, es ist sehr schöner Ausdruck von dir. Nein, ich habe ja vorgesagt, bevor wir noch ein bisschen blödelt haben vor der Sendung, ich meine, wenn ich jetzt das Lugano anschaue, ich bin jetzt Ibe-Verantwortlicher, hocke gestern auf dieser Tribüne im Gonner rede und schaue das Lugano an. Und dann sehe ich bei dem Lugano so einen Papadopoulos. Und dann denke ich, müsste ich mir jetzt denken, Gottfried Stutz, wieso spielt so einer in Lugano und nicht bei uns? Ich meine, was der für eine Mentalität ausstrahlt, was der für einen Biss ausstrahlt, für einen Willen hat, wie der reingeht, das ist vorbildlich. Und wenn ich dann die zwei Schnarchnasen anschaue, von Ibe hinten rein, ist das einfach verheerend. Ich meine, klar, der Wüthrich kann man jetzt kritisieren, völlig zu Recht die Einschätzung von dir, Dominik. Aber wenn ich den Benito anschaue, sag jetzt mal Freunde, er wird einfach nicht schneller. Oder? Und er hat ein Standing, weil er Captain ist, aber er hat kein Standing, er kann das Standing gar nicht haben von der Leistung her.
Nein, und das nicht. Ist ja auch ein Problem.
Und das ist eben ein Krisenproblem.
Absolut, also in so einer Mannschaft muss eigentlich der Captain eine herausragende Figur sein, er muss ein absoluter Leistungsträger sein, und das ist natürlich der Benito auch schon lange nicht mehr. Also auch er ist Teil von diesem Problem. Aber es ist natürlich nicht nur eine Qualitätsfrage. Also das ist für mich auch deutlich. Also es ist wirklich auch eine Mentalitätsfrage. Weil rein vom Kader her haben sie die beste Mannschaft, sie haben die breiteste Mannschaft, sie haben sehr wahrscheinlich auch die teuerste Mannschaft. Gut, der Shaqiri mit seinem Lohn zieht natürlich die Lohnliste im Basel noch ein bisschen hoch. Aber trotz allem, also die Mannschaft tut einfach grundsätzlich unterperformen und sie lässt sich halt immer wieder gehen, oder? Und das ist auch nicht eine neue Erkenntnis. Also über das reden wir mittlerweile auch schon seit Jahren. Und auch da, oder? Letzten Sommer hat man ja auch gemeint, oder? Der Wüthrich hat man zurückgeholt, hat man gedacht, ja, der kann der Führungsrolle übernehmen. Der Fernandes hat man zurückgeholt, hat gedacht, ja, der wird der Leader sein. Aber eigentlich vorher hat man schon gedacht, nein, rein so von den Typen her, denke ich mir, ist das relativ schwierig, oder? Der Rolf Ringer hat bei uns im Interview hat er von netten Schwiegersohn geredet, und es hat halt schon so ein bisschen einen Punkt, wer lehnt sich auf, wer ist eben mal griffig, wer ist unangenehm, wie der Papadopoulos. Ich kenne ihn in dieser Mannschaft.
Ja, du musst ja mal schauen, oder? Ein guter Typ, wirklich alles zusammen, hat die meisten Goal geschossen, zusammen mit dem Bedia. Alles gut, aber der hat doch, wenn ich einen Match schaue gestern, oder schon der am Mittwoch gegen GC, wo ist eigentlich der Fasnacht, macht der auch mit. Oder? Und das sollte ja auch ein Leader sein, der ist ja im Winter, letzten Winter geholt worden, genau für diese Rolle. Er macht es mit seinen Goal, ist okay, aber Präsenz da haben, wenn ihn spüren, wenn es nicht läuft, das tust du bei ihm eben auch nicht.
Aber hat IB die beste Mannschaft? Also wenn ich mir die Spieler angucke, ja, logisch ist da irgendwie Qualität, aber dann denke ich, also es hat dann auch schon viel, also irgendwie, wo zum Beispiel, viel Durchschnitt ist.
Sie haben zum Beispiel etwas, was der Thomas bis im Herbst, warum er auch immer erzählt hat, das sagt der FCB. Also sie haben die beste Offensive von der Liga, von mir aus gesehen, klar. Also nur weil du den Shaqiri beim FCB gesehen spielen, weiss ich nicht, wer denn sonst noch gut ist von den Offensivspielern in Basel. Vor allem jetzt nicht nach den Eindrücken aus dem Halbjahr. Klar, Ottele kann man erwähnen, aber wenn jetzt da schaust, Spedia, Fasnacht.
Ja, ich meine, ein Males. Oder? Males. Ich bin nie ein grosser Fan von Males, aber der wäre natürlich bei den meisten Teams in der Super League der absolute Stammspieler.
Beim FCB jetzt, mal der beste Scorer
ja, in der Saison. Ja, also. Jetzt hat er Mühe gehabt, zu spielen zu kommen, wo zum Teil auch noch der Monteiro verletzt ist. Also ich glaube schon, also rein in Breite, klar, die Abwehr, kann man darüber diskutieren, über den Innenverteidiger, Aussenverteidiger und so weiter, aber insgesamt ist es natürlich schon das beste Kader. Oder?
Also das mit dem vom Potenzial von dem, wo man das Gefühl hat, müsste man können, oder? Auch mit der Erfahrung, die drin ist. Potenzial hat vielleicht Basel mehr mit gewissen Jungen, aber was ist Potenzial? Das ist nichts. Die beste Mannschaft hat Thun selbstverständlich bis dahin, weil Mannschaft ist nochmal etwas anderes. Aber sicher hat, und da wird man niemand widersprechen, ist der teuerste Trainer.
Ja, das ist sicher
so. Die Kugeln hat man bereits gebraucht. Und jetzt hat er zwei verheerende Niederlagen gehabt, geht so in die Winterpause. Ich sage, das kommt nicht gut. Aber ich glaube, da wird es schon unruhige Nächte geben. Bei Christoph Speicher, wo ich jetzt schon das Gefühl hatte, er sieht ein bisschen älter aus als ich und er braucht etwas. Er ist ein Jahr jünger.
Es ist eine akademische Diskussion. Wer hat jetzt stärkste Kader? Im Moment stärkste Kader hat der FC Thun, genau. Ganz einfach.
Oder die beste Mannschaft zumindest.
Beste Mannschaft, alles zusammen. Bei IB spielt so, passt so viel nicht zusammen. Es ist einfach, sagen mal, ab offensiven Mittelfeld, ab Mittelfeld nach innen, ist einfach passt nichts.
Ja, und insofern muss natürlich jetzt wirklich die letzten Tage müssen extrem zu denken geben. Und es müssen extrem unangenehme Weihnachtstage, Festtage werden für die IB-Führung. Weil, ja, eben. Die Patronentrainer hat man gebraucht. Ich glaube, er ist wirklich ein guter Trainer. Wir haben ja dann auch schon geschrieben, wo man den Trainer gewechselt hat. Das ist für ihn natürlich auch eine ganz andere Ausgangslage als dazumal in seiner ersten Zeit in Bern. Dann war er der Nachfolger vom Hütter. Die Mannschaft ist gestanden, ist eine überragende Mannschaft gewesen. Und das Mal hat er natürlich Probleme geerbt, das ist klar. Aber sind wir ehrlich, also so einen Rückschritt haben wir ihnen auch nicht mehr zugetraut. Also wir haben ja hier auch, kurz nachdem das Sean übernommen hat und dass sie wieder anfangen Matchen gewinnen, und zwar mit einer gewissen Wucht, haben wir ja auch gesagt, ja gut, jetzt werden sie Meister, oder? Ich hatte noch vor einer Woche, wo sie zwar Luzern geschlagen, nicht überzeugend, aber vor einer Woche waren sie für mich der erste Titelkandidat gewesen. Und jetzt zweimal zwei verheerende Niederlagen, 11 Punkte Rückstand auf den FC Thun. Also man kann das nicht genug erwähnen. Das ist einfach nur peinlich. Also ich meine, sie haben etwa viermal höhere Budget ungefähr als der FC Thun. 11 Punkte Rückstand. Also es zeigt einfach, dass sie extrem viele Fehler begangen haben.
Und sie sind gegen Lugano noch schlechter gewesen als gegen GC. Ich meine, gegen GC können sie, glaube ich, 3-3 schiessen, wenn es mir recht ist vom Spiel. Oder 2-2, ich weiß nicht mehr genau vom Spielverlauf her. Und sind eine Zeit lang halbwegs in dem Match drin. In Lugano muss nur die Zusammenfassung schauen. Also, du siehst ja praktisch gar nichts von IB aufs gegnerische Goal. Und wo Lugano mal 1-0 in Führung gegangen ist, früh, dann laufen die ja noch und noch allein auf das IB-Goal. Also, der Match könnte noch viel höher ausgehen. Und 3-0 ist eigentlich, wir haben es vorher schon gerechnet, also wenn 6-2 durch 2 teilst, kommst du auf 3-1. Ja. 3-0 ist echt deutlicher.
Und 8 Platzverweise, oder? Also letzte Vorrunde hat man 7 Platzverweise gehabt. Und ich weiss noch, man denkt so eine Vorrunde wie letzte Saison, das ist eigentlich nicht mehr möglich. Aus Eibensicht. Das hat man wirklich gedacht. Okay, jetzt haben sie ein paar Punkte mehr als letztes Mal in Winterpause, aber sie haben aber auch 3 Punkte mehr Rückstand auf den Leader als in der letzten Winterpause. Also man ist eigentlich mehr oder weniger wieder gleich weit, aber hat sogar noch mehr Platzverweis. Und für mich ein Rätsel ist, die Mannschaft ab und zu zeigt sie ja wirklich, was sie ihr steckt. Also sie hat ja jetzt wirklich auch in der letzten Woche hat sie starke Auftritte gehabt. Ich finde, Aston Villa ist eigentlich grundsätzlich gegen eine starke englische Mannschaft, das auswärts, das ist eine gute Leistung gewesen, überschattet natürlich von der, vom Benehmen der eigenen Fans gegen Lille. Klar hat geholfen, rote Karten, aber trotzdem, das war ein guter Auftritt gegen St. Gallen. Ja gut, Winterthur, Anführungszeichen, okay, muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber eben, die Mannschaft zeigt immer wieder, was sie eigentlich auch kann, aber sie kann es einfach nicht konstant zeigen und das ist für mich halt auch wieder die Mentalitätsfrage.
Ganz einfache Mentalitätsfrage und dann ist es aber auch eine Qualitätsfrage, weil Mentalität ist ein wesentlicher Bestandteil von Qualität.
Ja, klar. Ja, und das eben, wo jetzt natürlich die letzten zwei Matches gesehen hast, also das ist dann schon nochmal eine andere Geschichte, oder? Ein IB, wo im Guten so spielt, wie man es jetzt auch gesehen hat in dem Herbst, haben wir in der Vergangenheit ja auch schon gehabt. Aber das ist natürlich, wenn es dann einmal nicht gelaufen ist, dann sind das vielleicht zwei Unentschieden, die sie zum Abschluss machen, im schlimmsten Fall. Und nicht irgendwie zwei Matches, die sie einfach untergehen.
Der FC Lugano, Thomas, da wird sich Mattia Crocitorti denken, wenn er auf die Tabelle guckt, okay, wir sind Dritter, wir sind vor dem FC Basel, wir sind vor den Young Boys. Wir sind zwar ein paar Punkte hinter denen, die da oben sind, aber nach dem Start in die Saison wird man da deutlich, deutlich, deutlich zufriedener in den Winter gehen als bei den Young Boys?
Ja, natürlich. Und man wird sich vielleicht auch fragen, Gottfried Stutzi, so haben wir so einen lausigen Start müssen anlegen mit 4 Punkten in 6 Matches, mit einem einzigen Sieg, einem Unentschieden, 4 Niederlagen. Der Rückstand auf Thun haben sie sich dort eingehandelt. Aber wie sie nachher reagiert haben, ist also ja, eben einfach auch da ist eine Ruhe im Verein rein, grundsätzlich. Man hat am Trainer nicht zweifelt, das ist ganz entscheidend.
Jetzt ist Ruhe im Verein, also ich habe das Gefühl, Anfang der Saison war es auch ordentlich unruhig.
Ja, das hat mit Spielern zu tun gehabt, die unbedingt weg haben wollen. Und bis endlich mal die Transferfrist vorbei war, ein Zanotti, Papadopoulos, das war Unruhe rum, das ist richtig. Das hat aber nicht grundsätzlich mit dem Verein etwas zu tun gehabt, mit der Führung, sondern mit Spielern und ihren Beratern, die ums Verrecken weg wollen. Und wo die Transferfrist vorbei war, man kann quasi wieder Wecker stellen, ist nachher, haben die Spieler gewusst, wir sind jetzt in Lugano, da machen wir jetzt das Beste in Lugano. Und du siehst einen Zanotti und einen Papadopoulos, was die für Leistungen bringen, was die für eine Dynamik in die Mannschaft reinbringen. Und ja, und der Trainer hat das Vertrauen bekommen und das lohnt sich halt einfach, weil der Trainer ist extrem wichtig für die Mannschaft, für den Verein. Und hat halt einfach ein paar richtig gute Spieler dort drin, das musst du einfach sagen.
Aber Thomas, du machst es zu einfach, wenn du jetzt einfach sagst, Ruhe bewahren etc. Und Trainer und Vertrauen lohnt sich. Ja, das kann sich lohnen und in der Tendenz...
Natürlich ist es klingt simpel.
Ja, aber es ist nicht so simpel.
Nein, also, es ist eben genau Lugano nicht so, das ist eben eine Kunst.
Wenn die Führungsverantwortliche in Lugano... Also in erster Linie musst du im Sportchefbereich oder wenn einen hast oder sonst halt als Präsident oder so, musst du genug nahe an dem Ganzen dran sein, um zu sehen, wie schafft der Trainer. Wie ist die Stimmung zwischen dem Trainer und der Mannschaft? Und das kann nach einem halben Jahr ganz anders sein als nach 4 Jahren wie beim Crocitorti. Und das dann richtig zu beurteilen,
ja, das ist
und
eben allenfalls
die Ruhe zu bewahren, das ist eine Kunst.
Ja,
aber es ist ein Leugeli an der Seitenlinie. Du musst nicht einfach das Gefühl haben, weil du jetzt die Ruhe bewahrst und Vertrauen wird es dann schon gut. Nein, da musst du auch merken, wenn es nicht mehr geht
mit dem logisch, Trainer. Logisch, aber du weißt, du kennst das auch, dass es einfach ist, nicht immer so einfach, aber es ist im Prinzip nicht so eine Hexerei zum Erfolg haben.
Was natürlich auch ist, es ist einfacher in Lugano die Ruhe dann zu bewahren,
das kann sein,
als in Basel, wo irgendwie alles für jeden Match gewinnen und am besten noch 3-0.
Das ist ja klar, oder? Und das hat noch spannend gefunden. Also der Renato Steffen, Happy Blue, nach dem Match, wie ich finde, ein bemerkenswertes Interview gegeben. Und das
sehr bemerkenswertes.
Das liegt nicht daran, dass er mehr oder weniger seine Enttäuschung darüber, oder er hat es ja gesagt, dass er enttäuscht ist, dass er eigentlich nie vom Nationaltrainer Murat Yakin aus der Nationalmannschaft verabschiedet worden ist, sondern dass er einfach nicht mehr aufgeboten wurde. Aber was ich dort wirklich auch bemerkenswert gefunden ist, er hat dann erzählt, wie er das getroffen hat, oder wie ihm das eigentlich ein Stück weit Motivation hat entzogen. Er hat ganz offen und ehrlich gesagt, er spiele eigentlich in Super League bei Lugano, um gute Chancen im Nationalteam zu haben. Und er, plötzlich, wo die Chance im Nationalteam nicht mehr da ist, ja, da hat ihm halt auch so ein bisschen, ja, die Motivation gefällt. Er hat gefunden, das hat sich dann halt so ein bisschen auf Gesundheit ausgewirkt, oder? Und ich denke, das ist noch gut gewesen, ein gutes Sinnbild, vielleicht auch, wie es dem einen oder anderen ist gegangen in Lugano. Eben, der Thomas hat es angesprochen mit diesen gescheiterten Transfers, oder? Dann spielst du immer auf einer Baustelle von irgendwie 3'500 Zuschauer und dann bist du plötzlich in der Liga noch hinterab, fliegst aus dem Göpp, oder? Und dann kommst du so in eine Groove rein, wo sehr gefährlich ist und wo vieles auseinanderfallen, oder? Und jetzt haben sie die Kurve bekommen und jetzt plötzlich haben sie auch wieder ein grosses Ziel. Also jetzt plötzlich muss sich auch der Renato Steffen selber nicht mehr motivieren. Oder jetzt plötzlich sehen sie, klar, der Absprung auf FC Thun ist noch relativ gross, aber die werden sich sagen, wir sind ja, seit wann, wenn wir jetzt irgendwie die letzten 2-3 Wochen oder sogar Monate anschaut, haben sie auch mit die beste Bilanz. Oder? Die werden sich sagen, hey, wir können hier noch etwas holen und ich könnte mir schon vorstellen, dass das kann vieles auslösen für die Rückrunde.
Eben, sie haben seit der 6. Runde am meisten Punkte geholt.
Ja.
2 Punkte mehr geholt. Also sie haben Rückstand von 9 auf 7 reduziert dank dieser Serie, die sie jetzt hatten, mit 9 Siegen und 2 Unentschieden. Also das ist schon klar. Aber es ist wirklich bemerkenswert, das Interview vom Steffen. Und so relativ elegant habe ich gefunden, einmal am Nationaltrainer oder einfach mal der Nationalmannschaftsführung einmal mitgegeben, ich hätte mir vielleicht mal etwas erklären können. Und das finde ich auch. Man muss das nicht in jedem Fall machen. Das ist auch nicht nötig. Aber das ist ein Spieler, der 41 Länderspiele hat, wo ich weiss nicht, wie viel Mal dabei war, weil er ein wertvoller Spieler war, weil er ein polyvalenter Spieler war. Man konnte links hinten einsetzen, wenn man gebraucht hat. Und dann hat seine Rolle einfach akzeptiert, weil ja Jakin immer so wichtig ist. Einer muss seine Rolle kennen. Oder? Und jetzt ist er einfach so kalt ausgemischt worden. Und das finde ich, das sind so Sachen, das sind so die weichen Faktoren, die immer eine Rolle spielen. Und das hat offenbar wirklich massiv getroffen.
Ja, und da fehlt es am Verband einfach an der Kommunikation. Es ist also, jetzt am Nationaltrainer.
Aber es gibt ja auch einen Nationalmannschaftsdirektor,
der auch Einfluss
nehmen kann. Der hat nicht so wahnsinnig weit ins Gornarede, um mal ein Gespräch
zu führen. Und ich glaube, so habe ich den Steffen auch verstanden. Es geht nicht darum, dass er das Gefühl hat, er müsse noch mit 3 oder 34 mittlerweile Teil von dieser Nationalmannschaft sein. Nein. Aber es wäre schön, man würde ihm das auch so sagen.
Gut,
oder?
Was man ja noch sagen kann, ist, plötzlich ist er wieder im Aufgebot. Das weiss man auch nie, beim Jakin. Oder?
Ja, das hat man also, ja können kommunizieren.
Er hat sich natürlich jetzt auch nicht aufgedrängt mit seinen Leistungen. Das heißt, man sagen, ja, der muss noch einmal dabei sein. Aber wenn man Christian Fasnacht hat man auch gedacht, es wird nie mehr etwas, plötzlich ist er wieder dabei gewesen in diesem Herbst.
Ja, aber auch diese 5 Minuten kannst du dir nicht, um zu sagen, hey, grundsätzlich eher nicht mehr, aber das heisst nicht, dass es nie mehr der Fall wird sein.
Und was auch bemerkenswert ist, er hat ja nicht nur das gesagt, er hat dort gesagt, ja, aber vielleicht hätte ich auch den Schritt machen müssen, vielleicht Absolut. Hätte ich auch mal was sagen müssen. Und ich finde es jetzt gestern bei dem Interview ist mir aufgefallen, weil wir Renato Steffen wahrscheinlich alle noch zumindest im Hinterkopf haben, aus seinen eBay-Zeiten, Thun-Zeiten, FCB-Zeiten, der hat einen verdammt weiten Weg gemacht.
Du meinst dann, als er alles mit seinem ODE, was ist es, eine Sache, der hat er auf dem Parkplatz von Muli Forte parkiert, in Wankdorf einstellen.
Ja, unter anderem meine ich den Renato Steffen, aber ja, also extrem
rhetorisch.
Alles, also in jeder Hinsicht. Ja.
Ja, und eben die Selbstsicht. Also ich glaube, er ist hässig zwischenzeitlich, also so an ihn schon auch, das gehört man schon raus. Und hat es mir nicht gecheckt, hey, vielleicht ist da genau mein Problem, oder? Wegen dem geht er dann ins Loch, spielt nicht mehr gut. Und er hätte es wahrscheinlich können besser machen. Er sagt ja, falls ich das nochmal gut, er ist jetzt 34, ich weiss jetzt nicht, aber nochmal in die Situation kommt in seiner Karriere, wird ihm das helfen? Also da muss irgendeine Selbsterkenntnis auch stattgefunden
haben. Ja, man hat natürlich die schwere Verletzung gehabt, da hilft manchmal möglicherweise auch, oder? Wo er jetzt da im Spital gelegen ist, nach einem Zusammenprall. Aber wenn du jetzt ihn beispielsweise gestern gesehen hast, in der zweiten Minute, wie er tief in der gegnerischen Platzhälfte alles gibt, um den Böhlen noch im Spiel zu behalten, der nicht, also nicht ins Out geht. Der Rückpass auf der Zanotti-Flanke, Goal, wer? Behrens, wir haben ja im Sommer schon gesagt, das sei der beste Transfer. Nein, das ist eben auch sinnbildlich, wenn der quasi fast der älteste Spieler schon in der zweiten Minute so ein Zeichen setzt, es überträgt sich auf eine Mannschaft.
Und bevor er in das Loch geht, ist am Anfangsjahr Mein Vorher ist er klar einer der drei besten Spieler der Liga gewesen,
oder? Ja, er ist ja auch so ein Spieler. Typ, oder? Er ist auch unangenehm, eben manchmal schon für einen Trainer, oder?
Ja, davon
geredet, mit diesen Stimmungsschwierigkeiten, mit dem Grotschi Torti. Er ist unangenehm für Mitspieler, oder? Wenn er verliert, dann schießt es nach, dann merkt man das vielleicht auch mal, oder? Aber er ist auch so ein Typ, oder?
Komm, wir gehen weiter zum FC Basel.
Ja, ist einfach im Großen und Ganzen alles zu wenig gewesen. Klar, Marvin können wir auch keinen Vorwurf machen, das kann passieren. Das ist Leben, er hat uns so viel mal gerettet. Aber desto trotz sind wir zurückgekommen, haben das Goal geschossen, aber es wäre viel mehr drin gelegen heute. Aber ja, ich glaube, es spiegelt sich das, was die erste halbe Jahr war.
Xherdan Shaqiri nach dem 1:1 gegen Servet. Und Olli, das trifft tatsächlich sehr gut. Es war ein Spiegel der letzten Wochen, Monate. Der FCB extrem harmlos. Ich weiß gar nicht, ja.
Ich weiß aber nicht, ob es ein Spiegel ist. Es hat ja auch die Match gegeben, wo sie eigentlich nicht harmlos sind und irgendwie fast 2,5 expected goals wert haben und das Goal nicht machen. Jetzt schiessen sie daheim wieder mal eins und ein kleines positives Pünktchen rausnehmen.
Aber nein, die Unzufriedenheit nach einem Spiel ist wie der Spiegel der gesamten Hintergrund
fast. Ja, er sagt ja, es ist zu wenig und zu wenig ist es letztlich. Ganz egal, welche Erwartungshaltung vor dieser Saison realistisch war. Ich glaube, das kann man so festhalten. Und ja, Marvin Hitz, ich weiß nicht, ob man über das viel Wort muss verlieren, was er mit dem Ball macht. Zur Erinnerung, Rückpass vom. Also, sie spielen hinten rum, Leroy spielt den Ball zum Hitz und der Hitz spielt ihn dann. Am Giemen noch so an, dass er auch eine E-Juniorin gemacht hat in dieser Situation. Warum das nur 0,95 Expected Goals wert bekommt, ist mir schleierhaft.
Wir haben es im Stadion besprochen, Thomas. Wer genau sind die 5%, die den Ball nicht reinmachen?
Ja, wie passiert? Wie kann das passieren, dass du den nicht die machst?
Oder? Es hat auch schon vielleicht Spieler. Der
Name ist, glaube ich, auch gefallen im Stadion. Ja.
Es hat in Deutschland, das müsstest du eigentlich wissen, Tillmann mal einen Fall gegeben mit dem Frank Mill, wo aufs Leer...
Hast du das Gefühl, wie alt ich bin?
Aber der kommt praktisch jeder, wenn es mal wieder so einen Rückblick gibt auf die Bundesliga-Geschichte, dann kommt die Selbstszene vor, wenn er aufs Goal läuft und der Böllen am Pfosten schiesst. Also das Leere geht, muss man sagen.
Kennst du den Frank Mill überhaupt noch, Tillmann?
Ich kenne ihn so gut, um zu wissen, dass ich ihn nicht live habe spielen sehen.
Also, der war immerhin 1990 bei dieser Mannschaft dabei, die Weltmeister geworden ist, zu dieser Einschätzung.
Aber ohne Minuten, oder?
Das ist egal, er ist dabei gewesen.
Wir sind bei Ludovic Mann, wir sind beim FC Basel und dann auch relativ bald bei Ludovic Mann, ja, Olli.
Genau.
Man spürt so die Unzufriedenheit, die sich sehr, sehr auf ihn fokussiert. Dass sich viele fragen, warum kriegt das nicht hin? Warum spielen die so? Warum schießen die nicht mehr Tore?
Ich sehe das nicht ganz gleich wie du. Also auf ihn fokussiert. Logisch ist, der Trainer ist immer im Fokus, wenn die Resultate nicht stimmen. Und das ist beim Ludovic Mann ja nicht anders. Geht dann schon auch noch in Richtung sportliche Leitung. Also Daniel Stucki, aber auch David Tage, Sportkommission. Wenn es um die Offensivtransfers geht, also die blendet man in Basel schon nicht einfach aus. Und ja, die Frage steht im Raum, die Antworten. Oder wenn du willst, pro Mania argumentieren, findest du schon Argumente. Du findest natürlich das Argument, hey, woher kommt die Mannschaft? Eben vor 2 Jahren auf dem Relegationsplatz überwintert. Eigentlich mit weil alles zusammengepasst hat und ein Spieler gehabt, der wahrscheinlich noch nie so eine Saison gespielt hat, wie letztes Jahr mit dem Shaqiri und alles passt hat, bist Meister geworden und Göpsieger, oder? Das gleichzeitig hat wahrscheinlich die Erwartungshaltung in einer Art und Weise in die Höhe getrieben, wie es vielleicht nicht ganz angebracht war. Und jetzt hast du einfach 2 Probleme gehabt, nämlich eine Mehrfachbelastung, die vorher nicht gehabt ist, die die Mannschaft auch zum Gros überhaupt nicht kennt. Also es sind, glaube ich, etwa 5 Spieler, die so ein halbes Jahr schon mal erlebt haben und auf dem Platz gestanden sind dabei regelmässig vorher. Plus dann der Faktor Shaqiri, der auch mit dieser Mehrfachbelastung muss zu schlagen kommt, mittlerweile 34. Und das spürst du einfach. Aber am Schluss kannst du dich natürlich fragen, gleiche Ausgangslage wie IB. Sie haben jetzt noch 4 Punkte geholt am Schluss und IB 0. Ja, also ich bin auf jeden Fall, ich finde es richtig.
Also bessere Ausgangslage als IB, oder?
Nein, eigentlich die gleiche Ausgangslage wie IBE. Also Doppel, also Mehrfachbelastung ist gleich. Du kannst sagen, IBE hat es fertig gebracht, sich im Göpp ab und zu einen freien Tag zu verschaffen. Aber ich glaube, jetzt das fällt nicht so ins Gewicht, einverstanden. Und ich finde es gut, tut man das Experiment nicht einfach beenden. Also Experiment tut man da, macht man da weiter so. Aber es ist auch klar, es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass relativ früh in einer Rückrunde in Basel ein Trainerwechsel stattfindet. Das heisst,
Patrick Rahm und Alex Frey erinnern sich
es
noch.
Es muss, gerade in der Offensive, muss es besser werden und das von Anfang an, wenn es wieder losgeht.
Und trotzdem war es irgendwie komisch gewesen, wenn man jetzt irgendwie diesen Schritt gewählt hat. Eben, man ist gleich weit wie vor einem Jahr punktemässig, aber eben, man hat das mal
ein Punkt mehr.
Sogar ein Punkt mehr, aber man hat das mal wirklich die erschwerenden Faktoren gehabt. Ich meine, es wäre komisch gewesen, wenn man sich letzten Sommer, nachdem dass man irgendwie den Celestini den Meistertrainer hat lassen, und man ist auf einen Mann gekommen als Nachfolger, wenn man das in dieser Vorrunde jetzt so hat beendet, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht.
Daniel Stucki hat noch in der Pressekonferenz am Freitag hervorgehoben, eben so die Kommunikation zwischen Trainer und Spielern sei hervorragend. Das war so ein kleiner Gruß, glaube ich, auch in Richtung an Fabio Celestini. So habe ich es zumindest interpretiert.
Ja, er hat ja auch noch gesagt, das sei letzte Saison nicht der Fall gewesen. Also irgendwie so. Genau, er hat es nicht ganz so deutlich gesagt, aber so deutlich genug.
Dass also man hat nur einen Schluss daraus
können. Ja, genau. Es ist nicht anders möglich
gewesen. Er hat gesagt, da ist eine Verbindung, die zuvor praktisch nicht da war. Genau. Also das ist schon sehr, sehr deutlich, ja. Und dann auch noch die Verletzten, dass es wenig Verletzte gibt. Also es gibt schon viele Gründe, daran festzuhalten. Aber allzu viel Zeit im neuen Jahr ist dann wahrscheinlich auch nicht mehr da.
Es hast einfach nichts zu Basel. Also, du kannst.
Ja, aber die Stabilität ist ja gleich da. Ich meine, du hast jetzt nur 20 Goal bekommen. Das ist
du hast die beste Abwehr von der Liga.
Statistisch die beste Defensive. Und jetzt, dass der Hitz jetzt mal so einen Bock drin hat, ja, mein Gott, das passiert halt einmal. Das finde ich jetzt auch nicht so dramatisch, wenn Shakiri jetzt so richtig sagt, wie viel das der dieser Mannschaft schon gerettet hat. Das wirkt das also allemal auf. Und ich meine, wenn du dann in den Sand wieder schaust, was für Chancen das die Stürmer vergeben haben, dann kann also kein Stürmer anstehen und dem Goalie einen Vorwurf machen.
Das ist dem, nicht unbedingt in dem Match, aber generell.
Nicht in dem Match, aber grundsätzlich. Also ich meine, das müsste ja auch in die Beurteilung einfließen, wie wenig das fehlt. Dass Basel nicht nur 32 Punkte hat, sondern sagen wir mal 38.
In deiner Lieblingstabelle, in der XG-Tabelle, sind sie ja übrigens erst, Thomas.
Oder? Ist mir schon klar, du bist ja dumm ins XG-Gewissen jetzt, oder?
Ja, eben, du kannst, wie du sagst, wie wenig das fehlt, nimmst nur die verschossenen Penalty, die nicht 3 Punkte zur Folge haben. Also in einem Fall hat es dann, glaube ich, gleich 3 Punkte gegeben, sonst eben nicht. Ja. Du könntest sogar Erster sein, oder? Ohne dass jetzt irgendwie die Liga wegen dem runtergerockt hättest.
Er hat ja auch gesagt, der Daniel Stucki, einer vom Duo Ottele, Trore, wird man sehr wahrscheinlich verkaufen.
Und es ist echt klar, dass es der Ottele ist. Also.
Wieso denn eigentlich? Ja, wieso ist das jetzt so klar, dass der geht?
Ja, der hätte schon im Sommer können gehen, der hätte auf Russland gehen. Ja, das hat man dann irgendwo angebracht, weil man es nicht wollen, dass man das nicht macht. Und ich glaube, da liegt aber schon auch eine klare Kommunikation zugrunde, wo man sagt, hey, und wenn im nächsten Winter aber etwas kommt, was halbwegs stimmt und passt, dann ist das okay
ist für etwas, uns. Ist etwas rum, schon weiss man das.
Ob etwas schriftlich auf dem Tisch ist, weiss ich nicht. Aber es gibt sicher mehrere, also man hört aus dem FCB, es gäbe schon mehrere Interessenten für ihn. Ich meine, das macht auch Sinn, oder? Wenn du siehst, wie der hat jetzt nicht das beste Halbjahr gehabt, ist aber glaub, gleich irgendwie der zweitbeste Scorer von der Mannschaft. Wie er im Frühling gespielt hat, wissen wir. Und wenn jetzt zum Beispiel Aston Villa siehst, wie der die Seite dort beschäftigt hat, ja, es ist am Schluss, glaube ich, kein Scorerpunkt dabei rausgekommen für ihn, aber also das ist mit Abstand der auffälligste Offensivspieler in diesem Match.
Er hat 7 Scorerpunkte jetzt.
In der
Liga.
Ja, er hat, glaube ich, irgendwie 11 oder 12 insgesamt.
Oder es kann vielleicht auch mal Luft geben auf diesen Flügelpositionen, wo der FCB einfach überbesetzt ist. Oder? Und plötzlich blüht der vielleicht einer auf von denen, die man im Sommer dazu geholt hat, der bis jetzt überhaupt noch sehr wenig hat gezeigt, aber der irgendwie halt auch noch nicht hat können, die Zeit und die Konstanz herbekommen in Sachen Einsätze. Vielleicht hilft das auch insofern. Und dann kann man das Geld dann wirklich dringend in einen Mittelstürmer
investieren. Wahrscheinlich sind sie ja wirklich nicht alles Blinde, die sie geholt haben. Also die jüngere Transfergeschichte vom FC Basel spricht zumindest dagegen. Oder? Und auch von den Bestehenden, wenn ich Traore denke, klar, der hat jetzt halt noch eine Verletzung gehabt, das hat ihm sicher nicht geholfen in der Leistungsentwicklung. Aber das ist ein Spieler, der ja eigentlich auch müsste nochmal ein anderer Faktor sein. Das hat man vereinzelt auch jetzt in diesem halben Jahr gesehen, wenn auch nicht allzu oft. Und nein, ich finde es grundsätzlich gut, dass man so weitermacht. Man hat die defensive Stabilität. Ich meine, du baust von hinten auf. Also wenn du jetzt hier IB anschaust, oder, wie dort Gewicht verteilt sind in der Mannschaft und wo das Hauptproblem ist, dann musst du grundsätzlich schon zu Bern dir die grösseren Sorgen machen als Basel.
Also du, Basel. Du schlägst eine Fusionierung vor.
Das wäre wahrscheinlich der Schweizer Meister. Ja, das vielleicht mit Singen und Pfeifen, oder? Aber,
Young Basel.
Ja, ja.
Dass du den Namen von deinem Lieblingsspieler noch nicht erwähnt hast.
Flavius Daniliuk, ja, sage ich, ist mindestens der beste Transfer von dem Sommer in der ganzen Liga. Ja. Auch wenn ihr das anders seht.
Ich habe das Gefühl, wir reden nächste Woche noch ein bisschen über Flavius Daniliuk.
Genau, nein, aber es ist offensichtlich, wie die Abwehr seither steht. Oder? Also seither ist die eigentlich sicher. Und vorher war es gar nicht gewesen. Aber man vergisst das natürlich schnell, so wie man schnell vergisst, dass der FCB zwar drei Matches nacheinander im Frühling irgendwie mit 5 Goal, also 5-0, 5-0, weiß gar nicht mehr, 5-1 gewonnen hat. Vorher sich aber nach dieser Nazi-Pause noch fast vom Trainer getrennt hätte, dann sich gemüht hat bei einem 2-0 in Winterthur. Jetzt heisst die letzte Saison sind die geflogen, oder?
Wir haben den FC Thun am Anfang der Folge abgefeiert. Ich finde, jetzt müssen wir St. Gallen auch noch kurz abfeiern. Mindestens kurz.
Ich glaube, wir haben einen großen Umbruch. Wir haben viele neue Spieler gehabt im Sommer. Die Stimmung um den Verein war ein bisschen kritisch. Und ich finde, wir haben es super gemacht. Wir haben 34 Punkte. 37, bin mir jetzt gar nicht sicher. 37. Ja, das ist natürlich nach einer halben Saison überragend. Und man darf nicht vergessen, dass wir einige junge Spieler mit eingebaut haben. Letzte Woche kommen wieder zwei Debütanten rein, der eine schießt ein Tor. Und von dem her ist, glaube ich, der Plan echt mehr als aufgegangen.
Das war Lukas Görtler nach dem 2-1 gegen GC. Und Thomas, ich habe das Gefühl, es ist ein gutes Indiz, wenn Lukas Görtler nicht genau weiß, ob es 34 oder 37 Punkte sind. Das spricht für eine erfolgreiche Saison bisher.
Er kennt sich natürlich in diesen Sphären nicht so aus. Wie viele Punkte das man haben nach einem halben Jahr? Ich meine, ich habe das schon mehr als einmal angetönt. Das ist, wenn ich einen Spieler gern hätte in meiner Mannschaft, dann ist das der Görtler. Er ist sicher nicht der talentierteste Spieler. Aber wenn ich sehe, was der einbringt, wie der die Mannschaft führt und belebt, dann könnte man wieder einen Vergleich machen zu IB. So einen könnte IB sehr gut brauchen. Nicht nur IB, sondern ein paar andere auch noch.
Also Thomas stellt IB zusammen mit Renato, Steffen, Papadopoulos, Görtler.
Daniliuk, der Oli gibt den Daniliuk zusammen und dann ist...
Daniliuk.
Oh, Daniliuk, Entschuldigung.
Dann werden sie doch noch Meister.
Nein, aber das ist wirklich halt einfach ein Spieler, wo vorbildlich ist und da vorne weggeht und ja, einfach der haut rein, der gibt nicht auf und das passt jetzt einfach, er ist jetzt im Prinzip so ein Sinnbild von dieser Mannschaft, ist ja kein spektakulärer FC St. Gallen und uns wird der gern vorgeworfen, mit der FC St. Gallen immer ein bisschen abschätzig oder kritisch beurteilen. Es ist ein extrem pragmatischer Stil, der da Einzug gehalten hat, also es ist eine Abkehr von dem, wo man unter dem Zeidler 6 Jahre lang versucht hat und gepflegt hat, manchmal mit mehr, manchmal mit weniger Erfolg. Und jetzt ist man wirklich extrem pragmatisch unterwegs. Man gab gestern 32 oder wie viel Prozent Ballbesitz gegen den zweitletzten. 39, Entschuldigung. Aber auch das ist nicht wahnsinnig hoher Wert beim zweitletzten von der Tabelle. Und man spielt sehr, extrem vertikal, extrem in Tiefe. Also da langen manchmal ein langer Ballen und dann geht der Alessandro Vogt vorne ab oder der Aliou Balde. Ja, ich meine, gestern der Vogt als einer von diesen Aufsteigern von Anfangssaison hat jetzt ein bisschen Lehrgeld müssen zahlen. Er müsste ja gestern 3 Goal schiessen allein. Also das 2-1 ist ja eigentlich ein Resultat, das gar nicht weitergibt, das Chancenverhältnis zwischen diesen zwei Mannschaften. Also wenn es am Schluss 5-1 steht für St. Gallen, kann auch niemand zu reklamieren.
Aber es passt halt auch für den Lauf, den sie aktuell haben. Ja, der Vogt ist jetzt in so dieser Bass, der irgendwie auch passt zu einem jungen Mittelstürmer plötzlich.
Also weißt du, Bass vielleicht ein bisschen herzlich, sicher,
ja,
weil
genau.
Meine schiesst vielleicht einfach nicht mehr die Goal, aber oder er kommt nach wie vor zu den Chancen.
Und er ist beteiligt am zweiten
und
Tor.
Und er krampft für die Mannschaft.
Aber oder? Was ich damit wollte sagen, oder? oder? Und er ist so in den Fokus gerückt, oder? Plötzlich hat man nach dem Schweizer Nationalteam fragen. Er ist per se ein sehr ruhiger Typ, überhaupt nicht ein Grossredner, der sich noch wirklich auch so ein bisschen müde, schwer tut, die Interviews und so weiter. Oder der ist plötzlich im Fokus und das ist ja absolut menschlich, dass man irgendwann diesen Einbruch ein bisschen kommt. Was ich damit wollte aber sagen, seitdem ist eigentlich der Ball da zu stellen, oder? Und das passt, der Anfangssaison hat er nicht so überzeugt, oder? Aber jetzt ist er der Stürmer vorhin, der plötzlich die Goal schießt. Ich bleibe dabei, der wäre besser auf dem Flügel aufgehoben, aber jetzt aktuell funktioniert es gut. Und so passt es, oder? Wenn der eine ausfällt oder gerade nicht mehr die Leistung bringt, kommt der andere. Und das spricht für den Schwung, den der FC St. Gallen aktuell hat.
Und wenn wir sagen, es ist nicht immer spektakulär, das Tor, das Aliou Baldé schießt, das 1-0 Olli, das hat schon einen gewissen Spektakelfaktor. Es ist ein Abschlag von Ati Sigi. Und dann macht er den Rest eigentlich im Alleingang von der Seitenlinie aus.
Ja.
Spricht nicht gerade für die GC-Defensive, aber es hat Unterhaltungswert, das Tor.
Also eben, wie der Degarli verteidigt, ist schon spektakulär.
Eben, das ist wirklich, wie der Degarli dort verteidigt. Dass er langsamer ist als der Aliou Baldé, okay. Also das liegt irgendwo in der Natur von der Sache, dass der Angreifer in aller Regel schneller ist als der Verteidiger. Wenn du dann noch schaust, dass auch der Degarli wieder daherkommt, ist eh klar. Aber er ist ja dann dort, also es ist mir schleierhaft, wenn er sich überlegt und wenn er dann dort so halb ertunnelt wird, während er geht, oder? Er könnte ja einfach 2-3 Schritte mit rückwärts laufen, mit dem, sodass der nicht so leicht an ihm vorbeikommt. Und dann hat nämlich der, wer ist noch hinten dran?
Aber der Abels
vielleicht noch eine Chance.
Aber der Abels stellt sich ja auch...
Der stellt sich dann auch blöd an.
Extrem blöd, er muss doch ganz anders
absichern. Der Hammel übrigens so.
Der Hammel kommt dann, macht dann, ist dann noch der Dritte, der den Käse macht. Das passt eigentlich zu dem Wochenende von der Goalie. Ich meine... Der Steffen in Thun, ein Goal vom FCZ, hilft grosszügig mit. Der Brecher, katastrophal, bei meinem Corner. Typisch Brecher übernimmt er keine Verantwortung. Eigentlich geht er gar nicht richtig an. Und wenn man auf den Rasen anspricht, läuft er davon. Ich habe es noch schnell müssen erklären. Oder habe es noch vorher vergessen zu sagen, weil mich das wieder gestört hat. Den Hitz haben wir geredet und jetzt
der Keller sieht auch nicht so gut aus beim 0-1, muss man sagen, oder?
Ja, der bleibt er einfach auf der Linie stehen bei einem Kopfball, was ist denn das, etwa 4 Meter? 5 Meter?
Ich glaube schon, die 5-Meter-Linie ist glaub schon noch vor der 5-Meter-Linie.
Ja, aber der Ball ist auch lange in der Luft. Also eben, das war nicht das Weichenende von der Goalie gewesen.
St. Gallen kann sich trotzdem freuen im Vergleich zum letzten Jahr. 11 Punkte mehr, 2. Tabellenplatz. Das ist, also eben, wir sind ja alle immer noch so ein bisschen kritisch oder wollen es nicht so ganz glauben, dass sie es durchziehen. Aber was auch auffällt und was Lukas Görtler gesagt hat, Olli, dass sie so die engen Partien, die in der Vergangenheit durchaus mal auch zum Gegner gekippt sind, die holen sie jetzt in den meisten Fällen zu sich in der Saison.
Ja, weil sie wahrscheinlich eben genau das Pragmatische relativ, ich sage es nicht, perfektioniert haben. So weit würde ich natürlich nicht gehen, aber weil sie das schon sehr gut im Griff haben mit der Art Fußball, die sie jetzt spielen. Auch die fallen praktisch nicht unter ein gewisses Niveau. Vor allem nicht defensiv, oder? Das steht dort gut. Und darum holen sie die Punkte und gewinnen sie die knappen Match. Die vielleicht manchmal auch ein bisschen begünstigt vom Gegner in Situation X oder Y. Und trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, wenn man den Block dort oben anschaut, also das fängt immer bei IBA in der Tabelle, dann kommt der FCB, dann kommt Lugano, dann kommt St. Gallen und so, das ist Thun, dann ist es die Mannschaft, die sind vielleicht am Schluss immer noch zweit, aber ich sehe, wenn ich jemandem nicht würde, Nummer 1 geben, ist es am Schluss gleich
St. Gallen. Das ist ja auch historisch bedingt, oder? Weil sie immer wieder die Einbrüche hatten, oder? Und was man schon sagen kann, oder? Eben, es ist nicht sehr ansehnlich, es ist zwar hin und wieder wirklich schöne Goal, es ist aber nicht so ansehnlich, wie sie spielen. Eben, sie wollen vom Ball mehr oder weniger nichts wissen, selbst gegen ein Skizze, der ja eigentlich auch so einen Fußball pflegt. Und das führt dazu, dass man halt tendenziell ihnen vielleicht nicht den grossen Schritt zutraut, dass man es ein bisschen kritisch sieht. Aber man muss schon sagen, also, was sie seit dem Sommer haben gemacht, ist höchst beachtlich. Es fängt mit den Transfers an, wo einige Spieler wirklich sehr wichtig waren, wie der Bukalfa, wie der Nasirio, der jetzt verletzt ist. Es geht weiter, ich glaube, die Nachwuchstrophy ist mehr erst, oder?
Ja.
Mit dem Besio auch so ein Sinnbild, oder? Ein 19-jähriger Stürmer, der noch reinkommt, der noch das Goal schießt. Also sie machen aktuell einfach schon sehr vieles
richtig. Ja, du musst sehen, sie gewinnen in Lugano und sie gewinnen in Thun.
Oder? Also die zwei schwierigsten Matches, die du im Moment kannst.
Ja, also gewinnen in Bern, haben sie auch noch gewonnen, kann man noch sagen.
Ja gut, aber in Bern, also Bern gewinnt ja, also, fast jeder.
Ich meine, du kannst eigentlich so, die Tabelle ist in den ersten drei eigentlich sehr schön im Moment. Also der beste Job hat Thun gemacht und der zweitbeste hat St. Gallen gemacht. Oder auch gemessen an den Erwartungen, wenn man das berücksichtigt etc. Und dann sind wir, und der drittbeste hat wahrscheinlich Lugano gemacht, in dem, dass man die Geduld gehabt hat im Sommer. Und das spiegelt sich nicht immer so schön, wie sich jetzt gerade spiegelt. Aber habt ihr das Gefühl, an dem Fünferblock da vorne ändert sich noch etwas? Ich habe das Gefühl, der Rest spielt um Platz 6, wenn er nicht gegen den Abstieg spielt.
Ja, also der vergisst sie ja nicht. Sie hat noch ein Nachholspiel und da müsstest du eigentlich an seiner Stelle die drei Punkte einkalkulieren, weil das der Heim gegen Winterthur ist. Also dann, das ist jetzt nicht mit Spiel.
Das war realistisch, das war
kein. Das ist jetzt einfach
nach der, war keine Ironie dabei.
Null.
Also ich meine, schon in Richtung Frühling denkt natürlich.
Ja, aber weißt du, man hat Sion, du musst denken, Sion hat 30 Punkte mit denen von Winterthur. Also die plane ich jetzt einfach mal ein.
Aber dass Sion am Schluss von IB oder dem FCB steht, halt für möglich.
Ja, ich würde es nicht ausschliessen. Also weil in dieser Meisterschaft mal grundsätzlich nicht ausschliessen darf. Und sie ja auch sehr stabil unterwegs ist.
Wir haben noch ein Spiel, das am Wochenende stattgefunden hat. Der FC Luzern gewinnt zum ersten Mal seit November mit 4:0 gegen Lausanne. Klingt wahnsinnig überlegen und deutlich, aber man hat sich eigentlich die letzten drei Tore dann für die Schlussphase aufgehoben, wo Lausanne nach dem Sieg gegen Fiorentina, was man auch sagen muss, unter der Woche, hat man dann noch drei Tore kassiert. Aber trotzdem, Thomas, für Luzern, so, also man hat Mario Frick im Interview angemerkt, wie viel glücklicher er jetzt ist und dass man irgendwie die Serie jetzt im alten Jahr noch hat brechen können.
Ja, natürlich. Ich meine, wenn du eine Serie hast mit 11 Spielen und einem Sieg und ganz viel Kritik, also entsprechend viel Kritik, ist ja das normal. Und wenn es dann gerade noch so, ich sage jetzt mal, ausartet, dass du nachher noch in den 89., 91. und 93. Minute einen Goal schiessest und nicht nur einfach 1-0 gewinnst, sondern 4-0 und das absolut verdient. Das macht natürlich etwas mit so einem doch durchaus emotionalen Trainer wie Mario Frick. Also, und das erleichtert möglicherweise dann auch noch das Gespräch heute, was wir heute haben, mit dem Sportchef, die Zukunftsplanung.
Also nicht unbedingt seine persönliche Zukunftsplanung, sondern was Kader angeht.
Doch, auch seine Zukunftsplanung.
Sein Vertrag läuft ja aus.
Oder? Genau.
Aber habt ihr das Gefühl, also, dass man da jetzt sich entscheidet im Winter? Weil im Grunde kann man ja schon noch warten.
Ja, entweder bist
du... Also, ich würde nicht gross warten, nein, ich habe es schon mal gesagt.
Du bist ja, entweder bist du überzeugt, du weißt jetzt, der ziemlich genau vier Jahre Trainer, du weißt, was du an dem Trainer hast. Der Trainer weiß, was er am Verein hat. Also, es würde mich jetzt extrem überraschen, wenn jetzt heute Nachmittag noch Meldung kommt, der Frick verlöse FC Luzern Ende Saison.
Ja, aber das ist die Alternative, respektive auch das würde ich nicht machen. Also für mich aus gesehen gibt es nur zwei Varianten. Du bist überzeugt, wie es Thomas sagt, und dann verlängerst du aber auch jetzt im Januar. Oder von mir aus auch noch vor Weihnachten, das ist mir eigentlich relativ gleich, aber sicher, bevor wieder ein Pflichtspiel ansteht. Und die andere Variante ist, dann wechselst du sofort eigentlich, weil dann bist du ja nicht mehr überzeugt. Es gibt eigentlich nur überzeugt und nicht überzeugt. Und dann gibt es halt noch so etwas wie, ja, komm, ich warte mal noch ein bisschen, weil der Seoane verdient eine Million. Ja.
Wenn es nur eine Million wäre, dann wäre gut. Ja.
Aber eben, was das Spiel gezeigt hat, auch wenn man die Bilder gesehen hat, also da ist irgendwie, habe ich das Gefühl, kein Platz zwischen Trainer und Mannschaft. Also das ist jetzt nicht so, dass da irgendwas kaputt gegangen wäre, hat man zumindest den Eindruck.
Ja, wenn man irgendwie Doktor für Körpersprache wäre, ja, dann kann
das
man...
Das bin ich im Nebenjob.
Okay, ja, dann kann man zu dem Schluss kommen. Nein, aber jetzt sind wir ja ehrlich, also es ist eminent wichtig, Sieg auch für Mario Frick. Also es war eine wirklich sehr unangenehme Woche geworden, auch für ihn, auch wenn man vielleicht auch gesehen hat, man macht trotzdem mit ihm weiter.
Eben darum sagt man, wenn du das gestern 4-0 nicht untergehst, dann ist das Gespräch heute ein bisschen anders, als wenn du jetzt gestern so 4-0 gewinnst. Oder? Das ist klar.
Was mir wirklich auch wichtig ist, ist Lausanne. Aber vielleicht hast du noch auf sie kommen, auf Lausanne, oder? Also geht es zwar da jetzt noch unter im letzten Match von sehr so von Vorrunde, aber finde ich schon trotz allem eine beachtliche Vorrunde. Also
darf ich
noch
ganz kurz auf Luzern zurückkommen, bevor wir zu Lausanne kommen, Domi? Was ich beim Frick noch wichtig dunkt, ist, es gibt vielleicht schon eine dritte Variante, die ist aber dann die, dass die Führung überzeugt ist von ihm Und er aber sagt, ich glaube, nach dieser Saison ist es gut. Oder dann könnte es vielleicht im Lame-Duck-Zustand belassen bis Ende Saison.
Also du hast uns jetzt gerade erzählt, dass es eigentlich nur zwei Varianten gibt, nur um 30 Sekunden später zu sagen, es gibt
ja,
noch
es gibt eigentlich fast keinen Trainer, der nicht das Geld will. Also es ist ja auch ein Job, es ist ein Broterwerb etc. Normalerweise gehst du nicht in diesen Zustand.
Wenn man 30 Sekunden weiter überlegt, kommt
es sicher noch mit
nein,
fünf,
nein, 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 jetzt ist fertig.
Also zum Schluss, Lausanne, eben das 0-4 jetzt nicht der super Abschluss, aber beachtlich jetzt auch der Sieg gegen Fiorentina, generell
ja,
das Auftreten
insgesamt
in Europa.
Finde ich, genau, insgesamt, was sie den Herbst haben gezeigt. Also sie werden jetzt in Conference League, sie sind 9. Jetzt kann man so sagen, boah, Conference League, was ist das schon? Aber wenn ich da auf die Tabellen schaue, also sie, Teams, die nicht weiterkommen, unter anderem Dynamo Kiew, Legia Warschau, Slovan Bratislava, wo IBE ja hat rausgetan, ihre Europa League Qualifikation.
Ja gut, IBE.
Also ich meine, letzt ist Rapid Wien mit einem Punkt, oder? Und insofern, nach dem Start in die Saison, nach dem Sommer, wo sie wichtige Spiele zum Teil auch verloren haben, finde ich, ist alles, was jetzt da ist, passiert, was sie den Trainer verloren mit dem Mann, ja, muss ich sagen, wie sie durch den Herbst gekommen sind. Also nicht ein grosser Club, also nicht ein Club mit einem Riesenkader, finde ich höchst beachtlich.
Also ich finde auch, Lausanne gehört wahrscheinlich noch zu diesen Mannschaften, wo kannst du sagen, einen guten Job gemacht, oder? Gemessen auch dort an den Erwartungen. Was sie in Europa gemacht haben, bis dahin, ist, glaube ich, sehr wichtig für den Schweizer Fußball. Das ist ein Beitrag, den man, glaube ich, Lausanne so in dieser Punktzahl nicht zutraut hätte vorher.
Ja, und sie haben ja Pech an dem Donnerstag, dass der Rekutese noch irgendwie auf die Idee kommt, ich weiss nicht, in der 713. Minute noch ein Goal zu schiessen. Sonst wäre Lausanne nämlich schon direkt in den Achtelfinale, oder?
Ja, und Lausanne ist ja nicht, die sind letztes Jahr das erste Mal in der Top 6 gewesen, oder? Das hat man ja als Erfolg gewertet. Das heisst ja nicht, dass das automatisch wieder muss der Maßstab sein muss. Wenn sie reinkommen, sagst du vielleicht jetzt schon nicht, ja, super. Aber wenn sie das halt nicht schaffen, ich meine, mit dem Abstieg werden sie nichts tun.
Nein, mit dem Abstieg wird man nichts tun haben. Gut, vielleicht Barrage, aber ich meine, du hast ja gesehen, weil du jetzt gesagt hast, ja, nur Conference League, du hast ja gesehen, wo Basel im Halbfinale war vor, was sind das jetzt?
Zwei oder drei Jahre.
Was das mit einem Verein kann machen, was das für eine Publizität dann hat. Am Schluss ist es einfach ein europäischer Wettbewerb und das ist für die Schweiz immer ein riesen Erfolg, wenn egal in welchem, wenn du kannst weiterkommen, die K.O.-Phase.
Fan von Conference League, Thomas?
Nein, es ist für die Schweizer Stärke,
ja,
der beste Wettbewerb.
Wir sind am Ende der 322. und vorletzten Ausgabe für dieses Jahr. Wir melden uns nämlich am nächsten Montag noch. Dann können wir die letzten 12 Monate noch mal ein bisschen aufwischen, auf die Saison zurückgucken, was uns eigentlich hängen geblieben ist vom Jahr und noch mal ein paar Awards verteilen für das beste Interview, schönste Tor. Thomas will unbedingt noch das Ärgernis der Saison machen, das bringen wir sicher auch noch unter. Aber für heute verabschieden wir uns mit einem Lied zu Ehren von Lucien Favre. Der hat am Wochenende in dem Interview mit dem Blick bekannt gegeben, dass er seine Karriere als Trainer offiziell beendet. Über 250 Spiele für Servet als Spieler, Meistertitel gewonnen, dann als Trainer, 3 Titel mit dem FCZ, in der Bundesliga große Spuren hinterlassen, mit Dortmund noch einen Titel gewonnen. Und beendet jetzt seine Karriere.
Also 3 Titel mit dem Cup-Sieg mit dem FCZ. Das ist so gerecht.
Ja, ein Cup-Sieg ist auch ein Titel.
Genau,
soweit ich weiß. Deswegen hören wir von der Band What Strange Beasts das Lied Dear Maestro, weil ich habe das Gefühl, im Schweizer Sport darf man Roger Federer und Lucien Favre als Maestro bezeichnen und sonst absolut niemanden. Danke euch dreien fürs Mitreden, danke euch da draußen fürs Zuhören und wir hören uns am nächsten Montag nochmal für ein letztes Mal dieses Jahr. So distant, people so strange.